Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Warum unterwerfen wir uns eigentlich freiwillig? Warum tun wir, selbst wenn uns niemand dazu zwingt, so oft, was von uns erwartet wird? Das war ja nicht nur in der Pandemiebekämpfung oft erstaunlich, dass die große Mehrheit der Menschen sich an die Regeln gehalten hat. Die Wiener Philosophin Isolde Charim hat ein Buch über freiwillige Unterwerfung geschrieben. Die Qualen des Narzissmus heißt das Buch. Guten Tag, Frau Charim.
Guten Tag.
Es ist kein Buch über Corona, das schreiben Sie auch ganz ausdrücklich. Trotzdem steigen Sie ja damit ein. Das ist die Anti-Corona-Politik bildet so einen Startpunkt Ihrer Überlegungen. Warum befolgen so viele, zwar nicht alle, aber doch die Mehrheit, diese Vorgaben? Was ist Ihre Antwort?
Meine Antwort ist eigentlich, dass es sowohl jene, die die Vorgaben befolgen, als auch jene, die sie nicht befolgen, eigentlich demselben Paradigma folgen, nämlich dem Paradigma des Narzissmus. Also beide suchen ihren Narzissmus in dem Zusammenhang zu befriedigen, nur ist dieser Narzissmus in dem einen Fall derjenige des verletzlichen, des vulnerablen Subjekts. Das sind jene, die die Maßnahmen befolgen. Und auf der anderen Seite haben wir den Narzissmus des vermeintlich robusten Subjekts, das aus dieser vermeintlichen Robustheit heraus die Maßnahmen genauso ablehnt.
Bei denen, die sich an die Maßnahmen gehalten haben, wir wollen jetzt nicht drüber reden, ob die alle im Detail sinnvoll waren. Im Nachhinein sind wir da an vielen Punkten auch klüger. Aber da wundert mich das Wort Narzissmus ein bisschen, denn man könnte ja auch denken, das war Einsicht, das war Rücksicht, das war Vorsicht, das war vielleicht auch sowas Schönes wie Liebe, was weiß ich, den eigenen Eltern gegenüber, man wollte deren Gesundheit nicht riskieren. Warum Narzissmus?
Das stimmt sicher alles, was Sie gesagt haben. Es gibt einfach auch Vernunftgründe, es gibt Rationalitäten, aber diese Unbedingtheit, mit der man diese Maßnahme befolgt hat, die hat ein Stück weit dem Narzissmus entsprochen, das heißt, dieser Selbstsorge und dem Umgang, weil man hat, um nochmal darauf zurückzukommen, man hat ja auch, Sie haben eingangs gesagt, es gab so viele Maßnahmen, die sich nachher eigentlich als fragwürdig herausgestellt haben oder nicht. Man hat es aber von Anfang an nicht in Frage gestellt, weil es alles Mittel waren, um die Selbstsorge zu praktizieren.
Ich möchte mal ein bisschen in die Vergangenheit zurücksteigen, denn Sie argumentieren natürlich auch mit vielen Denkern und Denkerinnen, die vor Ihnen gekommen sind. Zum Beispiel mit Spinoza im 17. Jahrhundert, der eben diese Frage aufwirft, warum die Menschen für ihre Knechtschaft kämpfen, das jetzt ein Zitat, als sei sie ihr eigenes Heil. Das sind ja aber Denker, die kommen aus vordemokratischen, stark religiös geprägten Zeiten. Gilt das noch für unsere säkulare, demokratisch-rechtsstaatliche Gegenwart?
Es gilt in veränderter Form. Das heißt, die Frage bleibt, warum gibt es diese Verbindung von Freiwilligkeit und Unterwerfung? Wir würden heute nicht mehr von Knechtschaft sprechen, aber von Unterwerfung. Und woher rührt diese Freiwilligkeit, das heißt das freiwillige Einverständnis mit Verhältnissen, die überhaupt nicht immer zu unseren Gunsten oder sein müssen oder die unseren Interessen entsprechen? Das heißt, woher rührt die freiwillige Unterwerfung, ist eine Frage, die zu allen Zeiten gültig ist, die aber immer wieder neu zu stellen ist, weil nämlich die Form und die Gründe für diese freiwillige Unterwerfung jeweils wechseln.
Ich habe mich das auch deswegen gefragt, weil Ihr Buch ist, wie gesagt, kein Corona-Buch. Es geht ganz grundsätzlich um die freiwillige Unterwerfung, weil mir aktuell eigentlich vor allem Gegenbeispiele einfallen. Also in der Ukraine, die Menschen kämpfen gegen ihre Unterwerfung durch den russischen Angriffskrieg. Im Iran sehen wir jetzt gerade, in einem Land, das wirklich lange Zeit sehr traditionell, sehr religiös geprägt war, wie die Frauen aufbegehren gegen diese Knechtschaft, um es mit Spinoza zu sagen. Also ist das wirklich eine akkurate Gegenwartsbeschreibung, dass wir uns alle so gerne unterwerfen?
Ich glaube nicht, dass die Beispiele, die Sie genannt haben, der Gegenstand meines Buches sind.
Nee.
Da haben Sie sicher recht. Es geht hier um eine Analyse der europäischen Gesellschaften in ihrer derzeitigen Situation. Nicht um Länder, die in einer Ausnahmesituation sind und unter diktatorischen Verhältnissen leben oder aufbegehren in einem Krieg oder so weiter. Das heißt, darauf lässt sich das nicht ausdehnen.
Okay, das finde ich jetzt eine spannende Klarstellung, weil ich mich das nämlich beim Lesen immer gefragt habe. Okay, das heißt, wir bewegen uns in stabilen mitteleuropäischen, westeuropäischen Gesellschaften, die nicht gerade also eine existenzielle Krise durchmachen.
Exakt.
Ja. Dann kommen wir auf den Narzissmus, den Sie da beschreiben, denn da müssen wir, glaube ich, auch kurz klären, wie Sie das Wort meinen. Sie stellen nämlich auch gleich klar, naja, Narzissmus, das kennen wir so aus dem psychologischen, psychiatrischen Bereich. Ich würde auch sagen, so spätestens seit Trump ist das vielleicht ein etwas überstrapazierter Begriff. Aber so meinen Sie ihn eigentlich gar nicht, sondern was meinen Sie mit Narzissmus?
Also ich glaube, dass man Narzissmus doppelt abgrenzen muss. Einerseits vom Alltagsverständnis einer übertriebenen Selbstliebe und andererseits vom psychoanalytischen Terminus, der ja immer von einer Pathologie handelt oder von einem Charakterdefekt. Ich borge mir hier den Begriff von Freud des Narzissmus, aber nicht um eine Pathologie zu beschreiben, sondern eine neue Normalität. Und Narzissmus als neue Normalität bedeutet das nicht, dass ich ein größenwahnsinniges, sich selbst überschätzendes Ich im Zentrum steht, sondern ein völlig unzulängliches Ich, das immer von seinem Ich-Ideal geknechtet wird und dem sich unterwirft.
Damit sind wir dann wieder bei der Unterwerfung. Also wir streben die ganze Zeit, so ist Ihre These, einem idealisierten, narzisstischen Ich-Ideal nach. Können Sie das mal vielleicht in einem Beispiel klar machen? Was könnte das sein?
Wissen Sie, es geht eben genau darum, es nicht in einem Beispiel erklärt zu machen, weil es nämlich darum geht, dass die Formen oder die Gestalt dieses besseren Ich jeweils wechseln kann. Ja? Die kann zeitlich wechseln, die kann klassenspezifisch wechseln, sie kann individuell Umfärbungen haben. Die Formel dafür ist, es muss immer mehr sein. Es muss immer eine bessere Version des aktuellen Ichs sein. Das heißt, das Ich ist damit immer in eine ewige Unzulänglichkeit verbannt und gleichzeitig ausgestattet mit einem unglaublichen Drang, dieses Ideal zu erreichen. Das heißt, dieses Ideal ist sowohl Antrieb als auch Frustration in einem.
Das klingt ziemlich furchtbar, was Sie da beschreiben. Das heißt, wir haben ein Ideal, das wir ganz dringend erreichen wollen, das wir aber nicht erreichen können und dem wir uns trotzdem unterwerfen. Gibt es irgendeine Möglichkeit?
Unterwegs. Ja? Unterwegs gibt es aber sozusagen noch Zwischenetappen. Es gibt nämlich die Möglichkeit für partielle Befriedigung dieses Drangs. Für mich ist übrigens noch ganz wichtig ein zentraler Punkt, wenn ich den anmerken darf. Es geht darum, dass es sowohl einen subjektiven Narzissmus gibt, das heißt diesen Drang des Einzelnen, aber ganz entscheidend ist, und das macht es ja überhaupt erst zu einer gesellschaftlichen oder politischen Analyse, ist, dass es auch einen objektiven Narzissmus gibt, also einen, der in den gesellschaftlichen Verhältnissen vorgegeben wird und insofern von uns unseren individuellen Narzissmus einfordert. Da kann ich Ihnen ein Beispiel dafür geben.
Gerne.
Also was wir heute haben, wird ja immer so schnell als Neoliberalismus bezeichnet. Ich würde das aber zurückweisen. Ich halte Neoliberalismus für eine falsche Theorie. Aber was wir haben, sind absolut erweiterte Konkurrenzverhältnisse. Und in diesen Konkurrenzverhältnissen haben wir eine Veränderung. Wir haben die Veränderung, dass diese plötzlich aufgeladen sind mit dem Versprechen, mit dem uneinlösbaren Versprechen, wer den ersten Platz erreicht, wer die meisten Likes bekommt, wer oben auf dem Stockerl steht des Siegers, der ist von diesem Rennen, der ist von dieser Konkurrenz befreit, der wird nicht mehr verglichen, der wird nicht mehr im Vergleich besser als der Mitkonkurrent wahrgenommen, sondern der kann die Einzigartigkeit, um die es dabei geht, und das wäre sozusagen der Vollzug des Ideals, der kann diese Einzigartigkeit erreichen.
Aber wieder nur in der Theorie, das ist nur das Versprechen, auch das ist unerreichbar.
Auch das ist unerreichbar, aber natürlich gibt es verschiedene Formen, wo das partiell immer wieder ein bisschen eingelöst wird, im Erfolg zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder es gibt natürlich momentane Hochgefühle, wo man das Gefühl hat, man stimmt mit dem Ideal überein und es wird auch gesellschaftlich anerkannt, dass man damit übereinstimmt. Wir kennen doch alle diese Momente, wo man so sagt, okay, jetzt habe ich sozusagen das Lob bekommen vom Chef, jetzt habe ich ganz viele Likes bekommen, jetzt habe ich so viel Anerkennung bekommen. Das sind Momente, wo man glaubt, ganz prekär und ganz vorübergehend mit dem Ideal übereinzustimmen. Und was wir aber haben, das perfide ist, soll ich aufhören?
Nein, sagen Sie den Satz auf.
Ich wollte nur sagen, das Perfide ist, dass wir umgeben sind von einer Rankingordnung, von einer Konkurrenzordnung, die uns ständig vorgaukelt, es wäre möglich, dieses Ideal zu erreichen.
Das ist ja das Spannende, diese uns umgebende Ordnung, denn damit unterwerfen wir uns einem Ideal, das sich ein bisschen so, ich sag's mal in meinen Worten, als unser eigenes Ideal ausgibt, in Wirklichkeit aber ein gesellschaftliches ist. Und Sie beschreiben dieses Ideal des Narzissmus als ein antigesellschaftliches. Wenn jetzt aber die ganze Gesellschaft nach diesem antigesellschaftlichen Prinzip funktioniert, diese Frage werfen Sie auf, was hat das denn für Folgen für die Gesellschaft?
Das hat eminente Folgen. Es hat die Folge, dass wir eigentlich gegeneinander in Stellung gebracht werden. Denn was ist sozusagen dieses Rennen nach dem Narzissmus als ein sich gegen den anderen in Stellung bringen? Es gibt zwar Formen von Gruppierungen. Also der Narzisst ist nicht immer ein einsames Subjekt. Der kann sich natürlich mit anderen Narzissten zusammentun, zeitweise, vorübergehend. Aber das, was dabei entsteht, ist eine Art von narzisstischer Geselligkeit. Das ist nicht wirklich Gesellschaft, es ist Geselligkeit. Und es gibt eine wahnsinnig schöne Formulierung von Hegel, die ich übernehme, das wechselseitige Versichern der eigenen Vortrefflichkeit. Damit sind wir in den Gruppen beschäftigt.
Sie enden, ich finde, einigermaßen pessimistisch, indem Sie ausdrücklich betonen, diese Ideologie, der wir uns da unterwerfen, sei eine Sackgasse. Gleichzeitig ist das ja eine, aus der wir so unglaublich schwer wieder nur rauskommen können, weil uns diese Ideologie ja gleichzeitig einredet, sie sei in unserem Sinne. Wir würden uns selber unterwerfen. Haben Sie irgendeine Idee? Ich ahne, nein, angesichts des pessimistischen Schlusses. Oder haben Sie doch eine Idee, die Sie uns noch in dem Buch heimlich verschwiegen haben und jetzt verraten?
Nein, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es in diesem System selber keine Antwort gibt. Das ist sozusagen in sich selbst geschlossen und unentrinnbar.
Das sagt die Philosophin Isolde Charim im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Die Qualen des Narzissmus, so heißt das nämlich. Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung und ist gerade ganz frisch im Zschollnay Verlag erschienen. Frau Charim, haben Sie vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und iOS.